Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüßen Sie Martina Schneibergová. Heute haben wir für Sie die folgenden Themen vorbereitet. Das Haushaltsdefizit wird im nächsten Jahr nicht sinken, im Gegenteil. Ein Forscherteam von der Brünner Technischen Universität bricht nach Island und Spanien auf, um die totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Und das Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa mit Sitz in Leipzig hat eine Zweigstelle in Prag. Bleiben Sie dran, so ist das Neueste aus Tschechien mit Daniela Honigmann.
Die Nachrichten.
Zum 1. August wird die neue staatliche Agentur Czech Business ins Leben gerufen. Sie entsteht aus der Zusammenlegung der bisher bestehenden Einrichtungen Czech Trade und Czech Invest. Deren Klienten soll die neue Agentur nun alle Dienstleistungen an einer Adresse bieten und dem Staat zudem Einsparungen ermöglichen. Dieses Vorhaben präsentierte der Minister für Industrie und Handel, Karel Havlíček, am Mittwoch in Prag der Presse. Mit der Gründung von Czech Business passe man sich den Wünschen der Kunden an, so Havlíček. Die angebotene Unterstützung wird sich ihm zufolge vor allem auf den Export, auf Investitionen sowie auf die Bildung von Start-up-Infrastrukturen beziehen. In der ersten Hälfte dieses Jahres hat Tschechien 1,6 Milliarden Euro mehr an EU-Geldern erhalten, als es in die gemeinsame Kasse der Union eingezahlt hat. Im selben Zeitraum des Vorjahres gab es nur ein Plus von knapp einer Milliarde Euro. Dies gab das Finanzministerium in Prag am Mittwoch bekannt. Tschechien bleibt damit ein Nettoempfänger in der EU. Seit seinem Beitritt 2004 hat das Land schon insgesamt 43 Milliarden Euro in den Unionsetat eingezahlt, aber 90 Milliarden Euro ausgezahlt bekommen. Die Polizei hat vergangenes Jahr in Tschechien 127 Straftaten registriert, die der Hasskriminalität zugeordnet werden. Das waren 32 Fälle weniger als noch 2024. Dies geht aus dem Extremismusbericht für 2025 des Innenministeriums hervor, den die tschechische Regierung vergangene Woche genehmigt hat. Hasskriminalität richtet sich etwa gegen die ethnische Herkunft, religiöse Zugehörigkeit oder sexuelle Orientierung eines Menschen. Dem Bericht zufolge wurde 2025 in Tschechien in diesem Kontext gegen 77 Verdächtige ermittelt, 60 Personen wurden wegen rassistischer Motive verurteilt. Das tschechische Außenministerium empfiehlt Landsleuten, die sich derzeit in Spanien aufhalten, dort jene Gebiete zu meiden, die von den Großbränden betroffen sind. Zudem sollten Reisende die damit einhergehenden Straßen- und Gebietssperrungen in ihren Planungen berücksichtigen, so das Ressort. Diese Hinweise wurden am Dienstag innerhalb des Reiseregistriersystems Drost verschickt. Die Feuer wüten sowohl in der Umgebung von Madrid als auch von Valencia. Es herrscht der nationale Notstand. Wie ein Sprecher des tschechischen Außenministeriums der Presseagentur ČTK mitteilte, wisse man aktuell von etwa 1200 Tschechen, die in Spanien sind. Nach dem Rücktritt von Miroslav Koubek könnte der Spanier Santi Denia neuer Trainer der tschechischen Fußballnationalmannschaft werden. Dies schreibt die spanische Tageszeitung AS am Mittwoch. Auf eine Anfrage der Presseagentur ČTK hin bestätigte David Trunda, der Vorsitzende des tschechischen Fußballverbandes, allgemein nur, dass derzeit im Ausland intensive Verhandlungen geführt würden. Genauere Informationen kündigte er für die kommenden Tage an. Denia wäre der erste ausländische Nationaltrainer im tschechischen Fußball. Der 52-Jährige feierte Erfolge mit der spanischen Nachwuchsauswahl und führte die Nationalmannschaft 2024 zum Olympiasieg. Und zum Schluss noch das Wetter. Am Donnerstag wird es in Tschechien heiß. Es gibt zunächst kaum Wolken, ab dem Nachmittag dann aber im Südteil des Landes vereinzelte Schauer und Gewitter. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 32 bis 36 Grad, im Nordosten auch 38 Grad.
Danke, Daniela, für die Nachrichten. Sie ist eine der wichtigsten Kompetenzen jeder Regierung, die Erstellung des Staatshaushalts. Die tschechische Finanzministerin Schillerová hat nun die Gespräche über den Etat für 2027 aufgenommen. Schon jetzt ist klar, dass das Defizit gegenüber diesem Jahr nicht sinken wird. Das führt zur Kritik von Opposition und Ökonomen. Tilianse fasst zusammen.
Erst im März hatte die Regierung von Premier Andrej Babiš den Staatshaushalt für dieses Jahr durch das Parlament bekommen. Geschuldet war dies der Überarbeitung des Etatentwurfs, den die Vorgängerregierung hinterlassen hatte. Schon jetzt aber geht es um die öffentlichen Finanzen im kommenden Jahr. Finanzministerin Alena Schillerowa nannte am Dienstag nach einem Treffen mit Babiš eine erste Schätzung für das geplante Haushaltsdefizit.
Wir werden unter 400 Milliarden Kronen liegen, das lässt sich bereits absehen. Ich möchte mich aber in keinem Fall jetzt einer konkreten Ziffer annähern. Wir haben auch über Einsparungen gesprochen und die Suche nach ihnen, darüber, was auch ohne Gesetzesänderungen möglich ist und wo es die Legislative braucht.
Kronen sind umgerechnet 16,5 Milliarden Euro. Dass Schillerowa noch keine genauere Zahl nennen konnte, liegt daran, dass die Regierung erst noch die ausstehende makroökonomische Prognose in die fiskalischen Pläne einarbeiten muss. Der Premier glaubt jedoch, dass das Defizit 2027 sogar deutlich unter 400 Milliarden Kronen liegen dürfte. Und er fügte hinzu, dass er die Minister dazu anhalten werde, die Betriebskosten in ihren Ressorts zu senken. Die Neuschuldenaufnahme begründete Babiš mit nötigen Ausgaben. Man bräuchte Investitionen in Krankenhäuser, in Autobahnen und Ortsumfahrungen. Sie seien für Tschechien grundlegend, sagte Babiš. Mit diesen Plänen wird der tschechische Staatshaushalt zum dritten Mal hintereinander ein Defizit von über 300 Milliarden Kronen ausweisen. Dieses Jahr sind 310 Milliarden Kronen, umgerechnet 12,8 Milliarden Euro, geplant. Die Defizitquote für 2027 ist dabei laut Premier Babiš schon von der Europäischen Kommission genehmigt. Sie liegt bei 2,9% des Bruttoinlandsproduktes. Damit erhöht sich das Tempo der Verschuldung deutlich. In diesem Jahr soll die Defizitquote nur bei 2,4% liegen. Genau diese Entwicklung kritisiert die Opposition. Gemäß ihren Vorstellungen müsste die Defizitquote sinken, nach der Überwindung von Corona- und Energiekrise sowie angesichts des derzeitigen Wirtschaftswachstums. Jan Skopeček ist finanzpolitischer Sprecher der Bürgerdemokraten und sagte im öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen:
Wenn die Regierung in dem Moment, da die Wirtschaft ihr Potenzial erreicht hat, die öffentlichen Ausgaben erhöht und das auch noch durch Schulden, dann führt das nicht zu einem weiteren Wirtschaftswachstum, sondern zu einem größeren Inflationsrisiko.
Die Opposition ist zudem besorgt, weil das Kabinett von Andrej Babiš vor kurzem eine Lockerung der Schuldenbremse durch das Parlament gebracht hat. Staatspräsident Petr Pavel hat zwar sein Veto gegen das Gesetz eingelegt, doch das wird nur aufschiebende Wirkung haben. In dieser Woche schrieben zudem 20 Wirtschaftsexperten einen Brief an die tschechischen Abgeordneten, um vor dem Gesetz zu den Haushaltsregeln zu warnen. Sie weisen vor allem darauf hin, dass sich die Regierung damit die Möglichkeit gibt, den Staat jenseits des geplanten Defizits für sogenannte strategische Investitionen weiter zu verschulden. Der Gewerkschaftsboss Josef Středula kritisierte in einem Interview für den tschechischen Rundfunk ganz allgemein die seiner Meinung nach gefährliche Entwicklung bei den Staatsfinanzen. Er erinnere sich noch, wie heftig über Haushaltspläne gestritten worden sei, die ein Defizit in der Höhe von einem Zehntel der heutigen Summen vorgesehen hätten. Die Fehlentwicklung liegt laut der Einschätzung des Arbeitnehmervertreters aber nicht auf der Ausgabenseite, sondern auf der Einnahmenseite.
Die vergangenen Regierungen haben die Steuereinnahmeseite tief unterhöhlt. Dadurch ist es zu einem hohen Defizit gekommen. Aus unserer Sicht ist dieser Trend inakzeptabel und kann so nicht weitergeführt werden. Es muss an die Steuern gegangen werden. Derzeit zahlen die Angestellten die Hauptlast und alle anderen haben Möglichkeiten, dem auszuweichen.
Mehr Steuergerechtigkeit ist das, was der Vorsitzende des Gewerkschaftsdachverbandes CMKOS schon seit längerem fordert. Vergangenes Jahr hat es Cedula dies im tschechischen Fernsehen ausgeführt. Demnach ist das Steuersystem hierzulande darauf angelegt, vor allem Arbeit und Konsum direkt zu besteuern, während Kapital und Eigentum nur marginal belastet würden. Und so fordert der Gewerkschaftsboss eine Steuerreform. Zugleich lobt er die Regierung Babiš dafür, dass sie zum kommenden Jahr die Registrierkassenpflicht wieder einführt.
Die Lianze war das mit einem Bericht über das geplante Staatshaushaltsdefizit für das nächste Jahr. Forscher von der Technischen Universität in Brünn reisen nächste Woche nach Island, nach Spanien, um dort jeweils die totale Sonnenfinsternis zu beobachten. Seit mehr als 20 Jahren erforscht ein Expertenteam aus Brünn die totale Sonnenfinsternis an verschiedenen Orten in der Welt. Am 12. August werden die Wissenschaftler während der totalen Sonnenfinsternis in Island und in Spanien Fotos machen, die ihnen dabei helfen, die Sonne und den Sonnenwind zu erforschen. Es sei die 16. offizielle Expedition der Technischen Universität, sah der Leiter des Teams Miroslav Druckmüller. Die Forscher werden sich auf 5 Standorte aufteilen, 2 in Island und 3 in Spanien. Der Leiter des Teams dazu.
Eine totale Sonnenfinsternis ist dadurch einzigartig, dass sie das Streulicht in der Erdatmosphäre stark reduziert. Damit ermöglicht sie eine Beobachtung der Sonnenkorona.
Die etwa 2 Minuten dauernde totale Sonnenfinsternis bietet Wissenschaftlern die Gelegenheit, einen Blick in den Bereich zu werfen, der sonst im gleißenden Licht der Sonne verborgen bleibt.
Die Sonne ist von einer feinen Plasmahülle umgeben, die normalerweise ohne eine totale Sonnenfinsternis von der Erde aus nicht beobachtet werden kann.
Erläutert Miroslav Druckmüller. Die Experten aus Tschechien werden Dutzende von speziell modifizierten Geräten mit sich führen. Laut dem Leiter des Teams gehören dazu Kameras für Amateurastronomie, Optiken und Schmalbandfilter. Ein einziger Filter kostet jedoch 8000 US-Dollar, muss speziell für das Team angefertigt werden. Die Wissenschaftler verfügen über rund 40 Objektive und Geräte, die sie auf die Sonnenfinsternis richten werden. Der Großteil der technischen Ausstattung entstand direkt in Brünn. Martin Schebeck von der Technischen Universität und vom dortigen Studentenfotoclub beschrieb in den Inlandsendungen des tschechischen Rundfunks einige der Geräte.
Vier Objektive sind an einen Rahmen montiert. Die Metallkonstruktion dient dazu, die Kameras zu synchronisieren, sodass sie alle in dieselbe Richtung gerichtet sind.
Das Ergebnis seien Bilder, auf denen sie Bereiche der Sonnenkorona mit unterschiedlichen Temperaturen unterscheiden ließen, merkte Schebecks Kollege Václav Široký an und fügte hinzu.
Die astronomische Kamera hat ein 300 mm Objektiv, an dessen Ende sich ein Schmalbandfilter befindet. Dieser ist auf die Wellenlänge des jeweiligen Eisenions abgestimmt, das wir beobachten.
Auf einem Foto erscheint die Sonnenfinsternis als schwarze Kugel, von der ein roter und ein grüner Schein ausgehen. Miroslav Druckmüller erläutert.
Das grüne Leuchten stammt von 13-fach ionisiertem Eisen. Das Rot ist die Strahlung von 9-fach ionisiertem Eisen. Das Grün stellt den heißen Teil der Sonnenkorona dar, während das Rot für den kühlen Teil steht.
Derartige Fotos helfen den Forschern zu beobachten, wie sich die Sonne verhält und verändert. In Tschechien lässt sich am 12. August keine totale, sondern nur eine partielle Sonnenfinsternis erleben. Sie beginnt um 19:19 und der Mond wird rund 85% der Sonnenscheibe bedecken. Selbst dann sei es notwendig, sein Sehvermögen zu schützen, betont Druckmüller.
Der direkte Blick in die Sonne ist extrem gefährlich. Ich möchte davor warnen. Wer eine partielle Sonnenfinsternis beobachten möchte, sollte sich eine geeignete Brille besorgen. Am besten ist es, eine Sternwarte zu besuchen, wo entsprechende Ausrüstung zur Verfügung steht.
Das Forscherteam bricht am 5. und 6. August nach Island und nach Spanien auf. Bilder vergangener Sonnenfinsternisse sind auf der Website solarwindsherpas.com zu finden. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Das Leibniz-Institut für Geschichte und Kult des östlichen Europa mit Sitz in Leipzig hat mittlerweile eine Zweigstelle in Prag. Die Abteilung in der Moldauer Metropole beschäftigt sich mit dem Spannungsverhältnis zwischen akademischer und außerakademischer Wissensproduktion. Der Historiker Michael Franker leitet die Forschungseinrichtung. Federnhauser hat mit ihm gesprochen. Sie hören eine Wiederholung vom Januar dieses Jahres.
Herr Frankl, Sie sind der Leiter der neuen Abteilung Wissen und Partizipation des Leibniz-Instituts für Geschichte und Kultur des östlichen Europa, kurz GWZO. Und diese Abteilung sitzt hier in Prag. Wie ist es denn zur Gründung dieser Abteilung überhaupt gekommen? Wie war der Weg dahin?
Die Abteilung ist ein Ergebnis einer langen, wirklich langen und guten und intensiven Zusammenarbeit zwischen Prag und Leipzig oder Sachsen und Tschechien oder Deutschland und Tschechien an vielen möglichen Ebenen, einschließlich Medievalisten und hier in Prag dann zum Beispiel dem Philosophischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften. Und das ist eine Zusammenarbeit, die, glaube ich, ganz natürlich entstand aus den gemeinsamen Interessen und Bekanntschaften. Und dann später, vor einigen Jahren, ist es dann zu den Überlegungen gekommen, können wir vielleicht etwas mehr davon machen. Und so ist die Abteilung aus einer Erweiterung eines Instituts der Leibniz-Gemeinschaft entstanden. Eine Erweiterung, die eine volle Forschungsabteilung ist, mit einem eigenständigen und, ich glaube, auch wichtigen Thema. Und das war mir am Anfang nicht ganz gut bekannt, aber eigentlich ist es eine Ausnahme, dass so ein Institut eine volle Forschungsabteilung im Ausland hat.
Ich wollte gerade fragen, das heißt, diese Abteilung hier ist die erste Außenstelle des GWZO im Ausland, ist das so?
Es ist die erste Außenstelle des GWZO und darüber hinaus ist es nicht nur eine Außenstelle, sondern wirklich eine volle Abteilung, eine der vier Abteilungen, die am GWZO tätig sind.
Mit welchem Thema beschäftigen Sie sich denn hier? Wissen und Partizipation, was kann man sich darunter vorstellen? Wozu forschen Sie hier? Worum geht's da?
Die Abteilung beginnt von der Frage, wie wir die Beziehungen zwischen Wissenschaft und Wissenschaftler und der Gesellschaft und den Laien verstärken und vielleicht auch neu denken können. Und das kommt in einer Ära einer problematisierten Beziehung zwischen der Wissenschaft und der Gesellschaft, der Infragestellung und eines Missvertrauens der Wissenschaft gegenüber. Das sehen wir eigentlich in den Medien und online jeden Tag. Und so ergreift, glaube ich, die Abteilung ein wichtiges Thema. Und ganz konkret gab es hier die Überlegung, dass wir die Anwendung und Entwicklung von Citizen Science, der Bürgerwissenschaft, unterstützen sollten. Und das ist für mich ein wirklich, wirklich wichtiges Vorhaben. Und wir haben auch in den letzten Jahren sehr viele Citizen Science Projekte gesehen. Die Mehrheit ist nicht in Geisteswissenschaften, sondern in den Wissenschaften. Der Großteil dieser Projekte funktioniert eher als Datensammlung. Das finde ich auch wichtig. Aber wir wollten vielleicht etwas anderes machen, etwas mehr. Und wir fragen uns, wie Wissen außerhalb der Wissenschaft entsteht, beziehungsweise wie dieses, das Laienwissen in die Wissenschaft einfließt. Und darüber hinaus, in unseren Hauptthemen, in unseren Themenbereichen, möchten wir auf marginalisiertes Wissen fokussieren. Und dahinter steckt die Frage, wie können wir das unsichtbare Wissen, das Wissen, das von der Gesellschaft ausgegrenzt, nicht wahrgenommen wird, wie können wir das für Wissenschaft, aber dann auch wieder für die Gesellschaft nützlich, produktiv machen. Und für mich kommt dann der Begriff Citizen, der Bürger in der Bürgerwissenschaft, eigentlich im doppelten Sinne. Es ist ursprünglich aus dem Amerikanischen. Citizen heißt einfach ein Laie. Aber für mich ist es auch eine Frage des Citizenship, als Bürgersein, als ein aktiver Bürgersein. Und dann fragen wir uns, wie können Menschen aus marginalisierten Gruppen mithilfe der Citizen Science eigentlich in ihrer Staatsbürgerschaft oder Bürgerschaft verstärkt werden.
Was sind denn so Beispiele für Citizen Science Projekte, die vielleicht schon stattgefunden haben? Sie haben gerade schon gesagt, das meiste war in den Wissenschaften, nicht in den Geisteswissenschaften. Gibt es da Beispiele, die Sie nennen können, wie man sich das so vorstellen kann, so ein Projekt?
Ich werde vielleicht über unsere Vorstellung, unsere Pläne sprechen.
Das wäre sehr gut, was Sie so vorhaben, genau, was Sie planen. Ja.
Wir haben eigentlich schon diese Woche einen Workshop zu Archiven der Migration abgehalten, in denen Kolleginnen und Kollegen über viele, sehr wirklich verschiedene, tolle Projekte gesprochen haben, in denen Flüchtlinge oder Migranten engagiert werden, um Dokumentation zu schaffen über die Flucht. Oder auch die NGOs, die humanitären Organisationen. Und das sind für mich genau die, das ist die Art der Citizen Science Projekte, die wir entwickeln möchten. Also das ist eine Richtung, was die Dokumentation der Stimmen, der Sichtweisen, der Perspektiven, von, auch wie man auf Englisch sagt, von Agency, von Migranten und Flüchtlingen angeht. Das ist etwas, was ich weiterentwickeln möchte. Das knüpft auch an meine eigene Forschung. Und darüber hinaus entwickeln wir Projekte zum feministischen Wissen in Ost- und Ostmitteleuropa in der Vergangenheit und heutzutage. Wir möchten auch mit dem Thema des Zeitzeugenberichtes in Bezug auf Holocaust-Geschichte arbeiten und vielleicht auch auf andere Themen.
Ich habe gelesen auf Ihrer Webseite, dass es auch um die Nutzung von Technologien geht und von künstlicher Intelligenz. Wie hängt das denn mit Wissen und Partizipation zusammen? Was genau wollen Sie da untersuchen?
Das ist ein Themenbereich, den wir noch nicht so stark entwickelt haben, der mir aber sehr wichtig wäre, weil in der Welt, in der wir uns befinden, sind wir mit der Technologie ständig konfrontiert. Es bietet uns sehr viel an, aber es schafft auch neue Hierarchien, neue Wissenshierarchien. Und in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz ist es wirklich gut sichtbar, welche Daten reinfließen in einen Blackbox der großen Sprachmodelle und welches Wissen dort gilt und welches nicht statistisch gilt. Und oft funktioniert das mit unvorsehbaren Folgen und Konsequenzen. Und ich denke, das wäre ein wirklich, wirklich wichtiges Thema. Und in Bezug auf Citizen Science fragen wir uns, oder sollten wir uns fragen, was macht eigentlich diese digitale Revolution mit Citizen Science? Oft waren das die Bürger, die Laien, die irgendwelchen Daten sortierten. Aber vielleicht sind sie dann nicht mehr dafür notwendig, wenn ein Chat etwas selbst machen kann und vielleicht schneller und vielleicht besser. Und vielleicht brauchen wir die Rolle eines Citizen Scientists dann neu denken, neu überlegen. Vielleicht jemand, der mit der KI interagiert, vielleicht sie kontrolliert. Ich kann auch noch ein Beispiel geben, was wir haben vor einigen Monaten im Rahmen der European Holocaust Research Infrastructure ein Dataton organisiert, in dem Laien, meistens Studenten, Studentinnen, in einem Workshop Zeitzeugenberichte über die Shoah annotierten und dadurch dann auch uns geholfen haben, Daten zu haben, damit wir neue Sprachmodelle entwickeln können, mit denen dann wieder dieselben Daten bearbeitet werden können. Was für mich wirklich spannend war, ich muss gestehen, ich habe wirklich Angst gehabt, wer wird sich dafür anmelden? Wer hätte dann Interesse, 2 Tage in einem kleinen Zimmer zu sitzen, um irgendwas eintippen? Und wir haben wirklich, das in Budapest stattgefunden, und der Interesse war wirklich groß und die Teilnahme war super intensiv.
Das ist schön zu hören und auch spannend, diese ganzen Fragen zu hören, mit denen Sie sich hier beschäftigen oder beschäftigen wollen. Wie groß ist denn Ihr Team hier aktuell? Sie sind ja nicht alleine hier. Wer ist noch alles hier?
Mein Team, wir sind jetzt zu viert da. Ich sollte auch sagen, wir haben vor einigen Wochen begonnen. Alles entwickelt sich erst. Aber jetzt sind wir zu viert. Neben mich sind das 2 Postdocs und eine Doktorandin.
Und zu welchen Themen forschen die, wenn Sie das kurz ausführen können? Was so die Richtungen sind, in denen deren Projekte gehen?
Wie schon gesagt, wir haben ein Promotionsprojekt und ein Postdoc-Projekt über Feminismus. Die Projekte sind sehr unterschiedlich. Einmal geht es um die Tschechische Republik und Facebook und einmal geht es um russische feministische Akteurinnen und Akteure, die meistens auch zu Flüchtlingen geworden sind wegen der Situation in Russland. In beiden Fällen forschen wir nicht nur über sie, sondern auch mit ihnen. Und wir engagieren die feministischen Akteure als Citizen Scientists. Und dann kommt noch ein Postdoc-Projekt, in dem es um Zeitzeugenberichte über den Holocaust der Juden, aber auch der Roma und Sinti geht und auch über die Dokumentation oder Zeitzeugenberichte über Karten, über Kartografie sozusagen. Das ist eine ganz neue Richtung und ich hoffe, dass das unsere Mitarbeiterin dann wirklich sehr weit nimmt.
Das Forum Gesellschaft hat für Sie Ferdinand Hauser vorbereitet. Sie hören eine Wiederholung vom Januar dieses Jahres. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergova. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.